Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Gesundheitsfernsehen. Sie sind winzig, aber elementar wichtig für unseren Stoffwechsel, die Nukleotide. Aber was ist überhaupt unser Stoffwechsel? Ich tauche mit Ihnen in eine wunderbare Welt ein, mit einem großartigen Gast. Er ist Immunologe, Biochemiker und er beschäftigt sich jahrzehntelang mit diesen Prozessen. Bleiben Sie dran. Ja, ich freue mich riesig, dich Dr. Peter Damian Köppel vorzustellen. Und ich bin in der Vorbereitung schon wirklich hin und weg, was du da alles leistest über Jahrzehnte, dein Wissen und wie unglaublich wichtig das für uns alle ist.
Danke vielmals, Silvia. Es hat mich sehr gefreut, hierher zu kommen und ein bisschen über Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Nukleotiden, zu sprechen. Es ist wirklich sehr umfassend, oder? Und wenn man bedenkt, wie wichtig die sind, wird da viel zu wenig drüber gesprochen. Ja.
Also ich konnte fast nicht schlafen, weil ich habe mich gestern Abend noch mal überall reingelesen, was du mir gesendet hast. Und es ist wirklich, man kann sagen, für alle Lebensprozesse elementar wichtig. Aber ich finde es ganz schön, weil oft sprechen wir über den Stoffwechsel, Stoffwechselprozesse und verstehen vielleicht gar nicht so richtig, wenn ich habe mir auch überlegt, was bedeutet das genau, dieser Stoffwechsel? Und ich freue mich, wenn wir da mal dieses Verständnis vertiefen, um nachher weiter in die Nukleotide einzusteigen.
Also Stoffwechsel, das Wort an und für sich sagt eigentlich schon, was es ist. Die ganzen Substanzen im Körper, also das betrifft die ganzen Umwandlungen der Substanzen in unserem Körper. Und zwar fängt es eigentlich an mit der Aufnahme. Also die Aufnahme über den Mund, also wie wir essen, was wir essen, spielt eine Rolle. Das ist für den Stoffwechsel sehr wichtig. Dann geht es weiter in die Verdauung. Es muss ja diese Substanzen, die wir in den Körper reinnehmen, müssen ja nachher wieder abgebaut und kommt der dritte Teil, der Transport in den Körper hinein muss funktionieren. Dann geht es ins Blut, schlussendlich geht es in die Zelle und dort werden sie umgewandelt. Aber die ersten Stufen, die gehören ja eigentlich auch dazu. Und am Schluss wird das so weit abgebaut, dass sie ausgeschieden werden. Ja. Also man hat eigentlich viele Stufen in der ganzen im ganzen Stoffwechsel, wo Stoffe eigentlich für unseren Körper, für die Verwendung in unserem Körper aufbereitet werden.
Und wie komplex diese einzelnen, man sagt, so wird aufgenommen und so, aber was da unser Körper immer leistet, das wurde mir auch in der Vorbereitung also ein bisschen klar und vielleicht können wir da noch reinschauen. Ja. Das sind ja so unglaublich viele Prozesse, die ineinander spielen müssen.
Ja, eben, das ist, was interessant ist, ich habe noch vergessen zu sagen, in all diesen Prozessen spielen Nukleotide eine Rolle. Überall, also von der Aufnahme, weil wenn wir eigentlich schauen, was passiert im Mund, oder, da wird ja die Nahrung eigentlich zerkleinert, aber da gibt schon eine Verdauung. Also gewisse Enzyme im Mund fangen an, die Verdauung, dann kommt es mit der Verdauung.
Wenn wir gut kauen, was auch viele nicht mehr machen, gell?
Ja, dann kommt es in den Magen, dort wird es ja mit der Säure aufbereitet und zum Teil Fette werden zerlegt und nachher geht es in den dünnen Darm und dort ist eigentlich die größte, sagen wir, Zerlegung der Stoffe und das braucht natürlich extrem viele und gut wirkende Enzyme, also Verdauungsenzyme. Jetzt mache ich einen großen Schritt. Enzyme sind meistens Proteine.
Okay.
Oder? Und Proteine können nicht gebaut werden ohne Nukleotide.
Ah, okay.
Also schon hier fängt es an, oder? Und dann werden die Nahrungsmittel oder die Nährstoffe werden zerkleinert, so klein, dass sie aufgenommen werden. Also wenn wir zum Beispiel schauen, was mit einem Protein geschieht, oder? Ein Protein, also ein Eiweiß, wird zerlegt in die einzelnen Aminosäuren. Und diese werden resorbiert. Jetzt dort spielt es eine große Rolle, also spielt die Größe der Aufnahmefläche spielt leider eine große Rolle. Und dafür hat der Darm eine spezielle Form. Man muss sich vorstellen, der Darm ist eigentlich wie eine Röhre durch unseren Körper. Jetzt, wenn man eine Röhre hat, oder ist ja der Oberfläche extrem klein. Und der Darm macht es ganz schlau. Er macht so Ausstülpungen. Okay. Ja, ganz kleine Ausstülpungen. Mhm. Dadurch werden die, also erst größer und der kleinere Ausstülpungen. Und dadurch wird die Oberfläche vergrößert. Das heißt, diese kleinen Moleküle, die da zerlegt werden, werden dann über die Darmwand aufgenommen. Ich spreche jetzt nicht über die Darmwand an und für sich, weil haben wir ein anderes Mal Zeit. Mhm. Aber das ist natürlich extrem wichtig. Der Darm muss eigentlich entscheiden zwischen, was nehme ich auf und was stoße ich zurück. Ja. Entgiftung. Oder? Und nachher geht's ins Blut und dort muss das transportiert werden. Es wird kontrolliert in der Leber. Das Blut wird kontrolliert, ob da Giftstoffe drin sind. Kommen wir nachher darauf zurück. Und dann geht's in die Zelle. Und in der Zelle, wenn man zum Beispiel die Aminosäuren wieder anschaut, oder, die werden dann eigentlich verwendet wieder zum Aufbau körpereigener Eiweiße.
Genießen Sie fesselnde Interviews aus unserer umfangreichen Datenbank von über 4000 Videos. Ohne lästige Unterbrechungen. Erleben Sie ungestörten Videogenuss auf Wikisana.
Also, wenn man Eiweiß aufnimmt, das spielt eigentlich schon eine Rolle. Also die Aminosäuren sind da eigentlich wichtig. Aber am Schluss, aus diesen Produkten, die wir aufnehmen, also Proteinen, werden am Schluss körpereigene Proteine.
Und spielt das eine Rolle, ob es tierisch oder pflanzlich sind?
Ja, das spielt eine große Rolle, weil die Zusammensetzung der Aminosäuren, der Proteine ist verschieden. Mhm. Und eigentlich die wichtigsten sind 8, 9 verschiedene Aminosäuren, sind sogenannte essentielle Aminosäuren. Und die kommen sehr stark im tierischen Gewebe vor. Im pflanzlichen Gewebe kann zum Teil einige von diesen essentiellen Aminosäuren fehlen. Also wenn man vegetarisch oder vegan lebt, muss man genau wissen, wie kann man kombinieren, nicht dass eines dieser Aminosäuren fehlt, oder? Das ist also extrem wichtig, dass man dort wirklich aufpasst, dass man gute Kombinationen macht. Weil am Schluss gewisse Aminosäuren, also die sogenannten nicht-essentiellen, die kann der Körper selber herstellen, die Zelle, oder? Aber die essentiellen, die kann der Körper überhaupt nicht herstellen. Also er muss es von außen zufügen.
Und aus was stellt der Körper die Nicht-Essentiellen her?
Da gibt es verschiedene Grundbausteine. Ja, das sind ganz unterschiedlich. Für jede Aminosäure ist er wieder ein bisschen anders. Ja. Ja. Und dann werden eigentlich diese eigentlich aufgebaut. Jetzt, aber wo wird denen gesagt, dass sie so aufgebaut werden? Das gehört ja auch zum Stoffwechsel, oder? Die Information liegt auf dem Zellkern.
Okay, ja.
Und jetzt, wenn man dort schaut, wie das passiert, also man muss sich vorstellen, unser genetisches Material in jeder Zelle ist etwa so lang.
Wow.
Etwa 1 Meter lang.
Unglaublich.
Und besteht aus 3 Milliarden Nukleotiden.
Wahnsinn.
Und jetzt ist es interessant, weil auf diesem langen Strang gibt's Abschnitte, sogenannte Gene. Mhm. Die kodieren oder haben die Information für ein Protein. Mhm. Das heißt, die Maschinerie in der Zelle kann ja nicht alle miteinander ablesen, sondern die müssen einzeln abgelesen werden. Oder? Und dann macht es so, der Körper, der nimmt die DNA oder das genetische Material, und an einem bestimmten Ort wird eine Kopie gemacht. Ja. Und die besteht wieder aus Nukleotiden.
Okay.
Das heißt, für das genetische Material braucht man Nukleotide und für die Kopie braucht man auch Nukleotide. Und das geschieht alles im Zellkern. Und dann verlässt diese sogenannte Messenger-RNA, also RNA, verlässt den Zellkern und außen gibt es so eine Maschinerie, die heißen Ribosomen. Ribosomen. Und dort dran werden die einzelnen Aminosäuren aufgereiht. Also entsprechend dieser Information auf der RNA.
Ah,
Das heißt, für die ganze Information braucht es mal Nukleotide. Nachher für die Zellteilung, also für die Proteinsynthese braucht es Nukleotide. Und am Schluss braucht es Energie. Also jede Zelle braucht Energie. Die Energie wird in der Mitochondrien gebildet. Mhm. Was sind die Energieträger? Man kennt ATP, UTP, GTP.
Ja.
Nukleotide.
Unglaublich, ja.
Das heißt, Zellteilung ist abhängig von Nukleotiden, Proteinsynthese ist abhängig von Nukleotiden und die ganze Energieverteilung im Körper ist abhängig von Nukleotiden.
Wow. Du hast das jetzt so auf den Punkt gebracht, erstens diese unglaubliche Weisheit des Körpers, also da kommt man eine riesen Demut, was da für Prozesse ablaufen und eben die Wichtigkeit dieser Nukleotide. Und vielleicht für die Menschen, die jetzt die anderen Sendungen auch noch nicht gesehen haben, wirklich, dass wir auch verstehen, in der heutigen Zeit ernähren wir uns sehr nukleotidarm. Vielleicht kannst du noch 2, 3 Worte, bevor wir dann noch mehr in diese ganzen Prozesse einsteigen, weil ich finde, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass das eben heute nicht mehr einfach so gegeben ist.
Ja, also ich habe da eine Folie hinterlegt und das sieht man jetzt auf dieser Folie, sieht man, ich habe dort so einen Kreis gemacht, wo man sieht, wie viele Nukleotide enthält zum Beispiel eine Leber. Und wie viele Nukleotide enthält ein Apfel?
Ja.
Und da sieht man zum Beispiel, dass ein Apfel etwa 100-mal weniger Nukleotide enthält als die Leber.
Und ich esse mehr Äpfel als Leber, ja, okay.
Ja, da sieht man eigentlich, wie wichtig dann nachher da ist, dass man die entsprechend, also wenn man sich entscheidet, sagen wir, kein Fleisch zu essen oder vor allem kein Innereien zu essen, da sieht man eigentlich, wie wichtig es ist, dass man die von außen zufügt, also exogen, also von außen zufügt. Und das kann man meistens in Form von Supplementen machen.
Ja.
Und man sieht aber auch ganz generell, dass auch in Pflanzen nehmen eigentlich die Nukleotide ab.
Okay.
Das heißt, über die heutige Ernährung nimmt man weniger Nukleotide auf, oder? Und jetzt, das Problem ist, der Körper hat eigentlich eine große Kapazität, selber Nukleotide herzustellen. Das gehört auch zum Stoffwechsel.
Okay.
Oder, aber die Eigensynthese ist extrem schwierig und energieaufwendig und zeitaufwendig und braucht Rohmaterial. Jetzt, das mit dieser Eigensynthese, deckt man nur etwa 20-25% der Nukleotide ab. Dort gibt es Ausnahmen. Gewisse Organe haben nur beschränkte Möglichkeit, Nukleotide herzustellen. Das ist zum Beispiel alle Zellen, die aus dem Knochenmark kommen, also die roten, weißen Blutkörperchen, Immunsystem und der Sauerstofftransport, die haben sehr limitierte Möglichkeit, Nukleotide herzustellen.
Okay.
Dann hat der Darm wenig Möglichkeit, Bifidobakterien haben wenig Möglichkeit und gewisse Hirnzellen.
Okay, spannend.
Können keine Nukleotide, also wenig Nukleotide herstellen. Das heißt, man hat auf verschiedenen Ebenen hat man eigentlich einen Mangel. Jetzt der Körper hat eine zweite Möglichkeit, sich mit Nukleotiden zu versorgen. Und das ist Recycling. Also der Körper macht das schon, was wir hier bei unserer Kultur eigentlich schon lange machen sollen, recyceln.
Ja, von der Natur können wir immer lernen, schön gesagt. Ja,
was wir schon lange, also sie recyceln die einen Großteil der Nukleotide, die von also abgebauten oder abgestorbenen Zellen kommen. Und zwar etwa 50-60%. Aber jetzt bleibt eine Lücke und das ist die Nahrung. Und jetzt, dort haben wir, ich habe ja erzählt, oder? Je nachdem, was man isst, nimmt man auch mehr oder weniger Nukleotide auf. Und das spielt dann eine Rolle im ganzen Metabolismus, also im ganzen Stoffwechsel. Oder wenn man zu wenig aufnimmt, läuft der Metabolismus immer noch. Es gibt keine direkten Mangelerscheinungen. Aber die ganze Effizienz des Metabolismus geht darunter. Und da spürt man müde werden. Man ist weniger effizient da oben, oder? Und die ganze, sagen wir auch, die Muskelkraft, die lässt nach. Und das merkt man vor allem über das Alter, oder? Und ein Riesenproblem, wenn man jetzt zu wenig Nukleotide hat, oder? Der Körper schaut immer, wo verteile ich das? wohin geht das? Das geht immer dorthin, wo eigentlich der größte Bedarf ist. Also wenn zum Beispiel ein Immunsystem stark gefordert ist, dann wird die Verdauung sehr stark abgeschwächt. Mhm. Also das sieht man auch, wenn man zum Beispiel recht krank ist, hat man wenig Hunger.
Ja, stimmt. Ja.
Oder? Und dort merkt man auch, wie viel Energie in so ein System reinfließt. Also zum Beispiel, wenn man so richtig krank ist, geht bis zu 70% der Energie geht ins Immunsystem.
Ja.
Und da braucht das Gehirn noch zu 20%, das heißt, da bleibt nicht mehr viel übrig für den Rest des Körpers. Oder? Da wird man müde und muss sich ins Bett legen und sich erholen.
Also wenn du das so sagst, denke ich gerade, das, was jetzt mir überall begegnet, ist eben diese chronische Müdigkeit, die ist eigentlich fast schon überall verbreitet. Hat das auch wahrscheinlich mit dieser Erschöpfung, dass man dann punktuell eben die Energie daraus zieht, wo man es fürs Überleben braucht, weil man gar nicht mehr genügend zur Verfügung dann hat letztlich.
Ja, das stimmt. Genau das passiert natürlich. Oder? Eben wie ich gesagt habe, der Körper geht immer dort, leitet das immer dorthin, wo es ums Überleben geht.
Ja, genau.
Oder? Und wenn man zum Beispiel Stress hat, oder, dann signalisiert von außen kommt ein Signal in den Körper, hier geht es um dein Leben.
Ja.
Und dann geht alles in Muskelkraft oder einfach in eine Bewegung ein. Dann wird Leber abgestellt, Immunsystem wird runtergefahren, die Verdauung wird runtergefahren und alles konzentriert sich, sagen wir, auf eine Aktion.
Ja.
Und das ist natürlich extrem schwierig, weil unter solchen Umständen ist eigentlich der Körper für eine Aktion voll bereit. Er ist voll da, oder? Und wir bewegen uns nicht. Die meisten von uns haben Stress und bewegen sich nicht. Das heißt, es ist wie ein Motor, der mit Vollpower läuft, oder? Aber sich nicht bewegt.
Ja, wir sind dann im Kampf-Fluchtmodus und eigentlich kann die Energie gar nicht in diese Aktion umgewandelt
genau,
werden. Ja,
genau, genau. Das ist das Riesenproblem, das wir dann dort haben, oder? Dass wir eigentlich, dass eigentlich unser Metabolismus, also unsere ganze Stoffwechsel darauf eingestellt ist, jetzt muss ich eine Aktion machen und es kriegt nichts, oder?
Ja.
Und dort, da wissen wir, dort spielen Grundnukleotide eine extreme Rolle.
Also so wichtig für uns alle, wirklich.
Wir haben gesehen zum Beispiel, wir haben auch Versuche gemacht, wo wir Sportler einem hohen Stress, also körperlichen Stress ausgesetzt haben. Und dann hat man gesehen, dass in der Placebo-Gruppe die Cortisol, also das ganze Stresshormon, massiv ansteigt, dann wieder runtergeht und dann wieder ansteigt. Und mit den Nukleotiden sieht man mehr oder weniger eine glatte Fläche.
Und das sagst du jetzt so selbstverständlich, aber wenn ich sehe, dass alle, was die eine Nebennierenerschöpfung haben, eben im Sympathikus-Modus leben, Burnout, Erschöpfung, dann ist das eigentlich, müsste man das wirklich golden einrahmen, was du jetzt sagst, für die heutige Zeit, ist das so eine wichtige Botschaft?
Ja, also eben, wir haben ja verschiedene Versuche gemacht, auch bei Tieren haben wir übrigens das gemessen und haben gesehen, dass eigentlich diese Stresshormone verglichen mit einem Placebo, wir haben immer so Doppelblindversuche gemacht, oder eigentlich praktisch viel tiefer, also tiefer sind und sich eigentlich nicht so groß verändern, oder der Körper kann gut mit umgehen mit Stress, wenn er bleibt oder nicht hoch ist, oder aber wenn er runtergeht, hochgeht, runtergeht und so, das ist das höchste Problem mit dem Stress in unserem Körper.
Wow. Sind wir schon weit über den Stoffwechsel hinausgegangen, aber man sieht diese wichtige Dimension. Vielleicht, du hast mir gesagt, als wir das ganze System durchgegangen sind, dass quasi schon überall die Nukleotide eine Rolle spielen. Also beim Aufnahme im Mund spielt es da schon eine Rolle?
Ja.
Oder vielleicht können wir das nochmals kurz ein bisschen anschauen.
Oder man muss sich vorstellen, im Mund werden relativ viele Abwehrstoffe gebildet.
Ja.
Und da kann ich auch wieder etwas erzählen. Wir haben auch Versuche gemacht mit Sportlern. Und wenn Sportlern einem hohen Stress ausgesetzt werden, und hier haben wir im Mund sogenannte IgA-Antikörper. Das sind Antikörper, die eigentlich die erste Abwehr sind.
Ja.
Und beim hohen Stress bei Sportlern nehmen die 90% ab.
Aha.
Wenn man die Nukleotide zufügt, sind es nur 25%.
Oh, wow.
Also das heißt, die Nukleotide sind eigentlich bei der Produktion dieser Antikörper, das sind ja Proteine oder der Enzyme, die hier mit dem Abbau von Nahrungsmitteln anfangen, sind extrem wichtig. Also da fängt es schon mal an, oder?
Auch das wieder so eine großartige Neuigkeit, oder?
Ja, also auch, ja, ich meine, wenn man jetzt noch weitergehen würde, oder man sieht sehr häufig, wenn man erkältet ist, das ist ja auch ein Riesenproblem, ja, oder? Dann hat man eigentlich, dann bildet sich Schleim. Der Schleim ist ein Teil der Abwehr. Weil die im Schleim, also vor allem hier im Lungenbereich, hat ja die Funktion, dass sie Bakterien, Viren aufnimmt. Und in dem Schleim drin sind auch wieder Antikörper oder auch, sagen wir, für Bakterien toxische Enzyme. Und die zerstören dann diese Bakterien oder eindringliche Viren. Und dann mit dem Schleim wird das rausgeschwommen. Ah. Und wir haben sehr viel gesehen, dass mit den Nukleotiden eigentlich die Schleimbildung größer ist. Okay. Und da klagen sich natürlich zum Teil Leute und sagen, ja, ich habe immer diesen Husten. Muss ich mal vorstellen, was der Husten macht, oder?
Reinigung.
Bringt den Schleim mehr raus und vor allem auch Bakterien. Und darum, wenn jemand hustet, der erkältet ist, mal so machen, oder?
Ja.
Nein, aber sieht man, wie wichtig eigentlich diese Reflexe sind, oder? Ja. Also wenn wir jetzt hier anfangen, hier spielen die Nukleotide schon eine Rolle. Nachher natürlich im Darm, also im Magen, oder? Ja. Dort muss ja auch Substanzen gebildet werden, die den Magen auskleiden, dass die Säure und die Enzyme den Magen nicht angreifen. Ja. Spielt auch wieder Nukleotide eine Rolle und nachher ganz wichtig im Darm. Und wir haben auch gesehen, dass im Darm gewisse Bakterien gefördert werden. Also
durch die Nukleotide?
Ja, wir haben gesehen, dass zum Beispiel für Bifidobakterien und Lactobacillen sind Nukleotide wie Wachstumsfaktoren.
Ah.
Wir haben immer mehr Bifidobakterien gefunden. In allen unseren Versuchen.
Spannend.
Das heißt, die ganze Verdauung wird verändert, oder? Und dann, was wir ganz klar gesehen haben, ist, dass wir die Darmzoten eigentlich vergrößert haben. Jetzt, wenn man dort wieder schaut, oder? Wir haben gesehen, dass die Darmzoten bis zu 25% höher werden.
Oh, wow.
Das heißt, die Aufnahmefläche für Substanzen, also Nährstoffe, größer wird. Oder?
Ja.
Und da kommt ein anderes Problem. Also wenn man jetzt dieses Bild anschaut, dann sieht man, dass die Zellteilung nur da unten in den sogenannten Krypten ist. Jetzt wandern die Zellen, also die Epithelzellen, die Deckzellen, wandern dem Zoten entlang bis oben und da werden sie so abgeschliffen durch den Nahrungsbrei. Was passiert, wenn hier unten die Zellteilung langsamer wird? Dann passiert genau das, was wir jetzt in dem Bild sehen, oder? Man sieht, normalerweise sind die Zellen sehr eng beieinander. Und dann gibt's kleine größere Abstände. Das heißt, die sogenannten Tight Junks, also diese Verschlussleisten, die man hier sieht, oder der Abstand wird dann zu groß und da können diese Verschlussleisten eigentlich den Darm nicht mehr abdichten.
Okay.
Und dann hat man Leaky Gut.
Ah, das ist das genau. Ja, weil ich hatte noch nicht ein ganz klares Bild, was dieser Leaky Gut wirklich ist. Ja, okay.
Und dann können Bakterien, Viren, können eigentlich zwischen diesen Lücken oder durch diese Lücke eigentlich ins Gewebe reinkommen.
Wow.
Und was macht das? Entzündungen.
Ja.
Was machen Entzündungen? Darmprobleme, Verdauungsprobleme. Also da sind wir extrem stark eigentlich abhängig von den Nukleotiden, weil eben dieser Zusammenschluss muss wirklich funktionieren. Ja.
Weißt du, jetzt sind wir schon am Ende der Sendezeit, aber ich habe wirklich etwas ganz Tiefgreifendes verstanden. Wir sind ja noch nicht mal bis auf Zellebene vorgestoßen, was ja elementar wichtig ist. Das kann ich den Menschen nur jetzt schon verraten. Wir werden zum Glück noch weitere Sendungen machen. Aber ich finde es ganz toll, dass wir mal diese Einführung in den Stoffwechselprozess, um nachher die nachfolgenden Sendungen auch wirklich noch besser zu verstehen, wo es dann um einzelne Bereiche auch geht in der Gesundheit, wo wir da noch ein bisschen eintauchen. Aber ich habe schon verstanden, ich glaube, für uns alle ist das so elementar wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und natürlich werden sich die Menschen auch fragen, wo findet man weitere Informationen?
Also ich arbeite sehr eng mit einer Firma in Deutschland zusammen, die heißt Quintessenz.
Ja.
Und die haben unsere Produkte in ihrem Sortiment.
Wir werden das alles verlinken, aber dann haben auch die Fernsehzuschauer, die den Link nicht sehen, die haben, auch diese die haben Informationen.
Da arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Ich habe da letztens auch gerade einen Artikel für ein Journal, also für ein Gesundheitsmagazin geschrieben.
Ah.
Sehr interessant, ja.
Und den kann man dort auch finden.
Ja. Ja.
Wunderbar. Also ich kann nur sagen, lieber Damian, ich bin begeistert und ich freue mich unglaublich auf die nächsten Sendungen. Schön warst du
danke
heute bei
mal,
uns.
Danke vielmals, es war mir ein Vergnügen. Leider konnten wir nur den ersten Drittel eigentlich abdecken.
Ja, aber ich glaube, da sieht man schon, wie komplex und elementar wichtig das ist. Aber wir werden es in den weiteren Sendungen vertiefen.
Gut, danke vielmals.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, diese Sendung braucht keine weiteren Worte. Ich freue mich, mich da noch rein zu vertiefen, noch mehr Unterstützung für unsere Gesundheit zu finden. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.